Und ich hatte auch in dieser Zeit weiterhin die Blutungen. Also ich hatte immer wieder Blut im Mund, also ich wurde immer wieder daran erinnert. Diese Sache, dass man einfach erst wieder bei 100% ist, wenn es Körper und Geist sind und nicht nur der Körper. Ich habe eigentlich eher noch mehr Ehrgeiz, weil ich halt gemerkt habe, wie es ist, wenn man Dinge nicht in der eigenen Hand hat.
Oktober 2024. Mala Groß, 23 Jahre jung, am Anfang einer vielversprechenden Karriere als Torhüterin beim FC Bayern München. Voller Ehrgeiz und mit dem Traum, sich auf der ganz großen Fußballbühne zu behaupten und zu diesem Zeitpunkt mit der ersten Einladung zur A-Nationalmannschaft ausgestattet. Doch dann gesundheitliche Beschwerden. Zunächst scheint es nur ein kleiner Rückschlag auf dem Weg nach ganz oben zu sein. Untersuchungen und eine OP an den Mandeln folgen. Dem DFB muss sie absagen. Kurz darauf ein Befund, der alles verändern wird. Mala hat Krebs. Ein Tumor in der Mandel. Auch die umliegenden Lymphknoten sind betroffen. Es stellt sich heraus, dass es sich um eine sehr seltene Form der Krankheit handelt, von der weltweit nur ca. 300 Menschen betroffen sind. Und plötzlich ist nichts mehr selbstverständlich. Die Welt, die eben noch klar und geordnet schien, wird von einer Sekunde auf die andere zu einem Ort voller Angst, Sorgen und unbeantworteter Fragen. Mala erzählt rückwirkend, als ich die Diagnose bekam, hat sich für mich die Welt auf den Kopf gestellt, aber ich wusste, ich will zurück. Auf den Platz, ins Leben. Von diesem Moment an kämpft Mala nicht mehr gegen gegnerische Stürmerinnen, sondern gegen eine Krankheit, die ihren Körper und vor allem ihren Geist an ihre Grenzen bringen wird. Viele Untersuchungen und eine weitere OP folgen. Eine Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung, Zweifeln und psychischen Belastungen. Nach der OP steht fest, Mala wird den Kampf gegen den Krebs gewinnen. Mala teilt ihre Geschichte von Anfang an mit großer Offenheit. Sie zeigt, wie wichtig es ist, auch in den dunkelsten Stunden nicht aufzugeben und dass Verletzlichkeit und Stärke Hand in Hand gehen. Unfassbare 5 Monate nach dieser niederschmetternden Diagnose steht sie also bei den Profis zurück im Tor, beim Champions League-Viertelfinale für ihre Bayern gegen Olympique Lyon. Mala hält einen Elfmeter, der symbolisch für ihren Sieg über diese Krankheit stehen wird. Ein Sieg über die Angst, über die Ungewissheit, über den Krebs. Heute sprechen wir mit Mala über den Moment, der ihr Leben veränderte, über die Angst und den Mut, der daraus entstanden ist, über Resilienz, Dankbarkeit und die Kraft, sich immer wieder neu zu erfinden und über die tragende Rolle des Fußballs in den schwersten Momenten ihres Lebens und den unglaublichen Support ihrer Teamkolleginnen. Mala Groß, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Vielen Dank erstmal, dass du heute hier bist und uns das Vertrauen auch schenkst, mit uns allen deine Geschichte zu teilen und über das letzte halbe Jahr zu sprechen.
Ja, freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe vorhin auch sehr gerne gehört, dass du uns schon zugehört hast und fast alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben, auch gehört hast. Von daher weißt du ja ungefähr, dass wir zumindest versuchen, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber nur mal vorweg, wenn irgendwas ist, was du vielleicht, wo du dich nicht so wohl fühlst, weil es ist ja schon etwas sehr Ernstes, was du durchmachen musstest und worüber wir heute sprechen, weil du darfst jederzeit kurz Cut sagen oder, falls du dich unwohl fühlst, uns das mitteilen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Und jedes Mal, bevor wir anfangen, in das Thema einzusteigen, gute alte Tradition bei Seitenwechsel, dass ich das Vergnügen habe, die Gäste vorzustellen. Und das versuche ich grundsätzlich in einer kurzen, knackigen Form. Erste Überraschung, ich hoffe, du verzeihst es mir. Für mich war, dass du ja gar nicht Maler heißt. Das ist ja immer so ein bisschen, jeder kennt dich unter Maler Groß. Wenn man dann Wikipedia anschmeißt, dann steht da Maria Luisa Groß und man muss erstmal ein zweites Mal hingucken.
Aber erstmal die Brücke schlagen, ne?
Ja, ja, das ist für mich dann immer nicht ganz so einfach als nur ehemaliger Fußballer. Aber ich gebe mir größte Mühe. Wir bleiben trotzdem bei Maler, ne?
Auf jeden Fall, sonst weiß ja keiner Bescheid.
Geboren bist du in Münster, hast angefangen Fußball zu spielen beim ersten FC Gievenbeck. Wer kennt es nicht? Ja, wir wissen alle Bescheid, da kommen die Größten her. Bist dann von dort 2016 in die U17 des VfL Bochum gewechselt. Ich habe rausgefunden, dass du dein Abitur 2019 auf der Marienschule gemacht hast, auf einem bischöflichen Mädchengymnasium. Das fand ich sehr interessant. Und bist dann 2019 zum FC Bayern gewechselt, hast dann dich über die zweite Mannschaft hochgekämpft, bis zur Stammtorhüterin bei den Profis bis dort seit 2022, 23 die Nummer 1. Ja, Nummer 1 beim FC Bayern. Hut ab, habe ich nicht geschafft. Bist viermal deutsche Meisterin geworden, hast einmal den DFB-Pokal gewonnen, jetzt kürzlich 2025, hast den Supercup 24 gewonnen. Und wie ich eben gerade kurz vor der Aufzeichnung noch erfahren durfte, wurde mir wieder mal vor Augen geführt, wie faul ich eigentlich während meiner Karriere war, weil so ganz nebenbei studierst du gerade noch Maschinenbau.
Und wir haben sogar gehört, es ist Sommerpause beim Fußball, aber das Semester läuft. Das heißt, du hast trotzdem viel zu tun.
Ja, das Semester läuft, die Klausuren kommen immer schneller, als man sie gebrauchen kann. Also ja.
Ja, das heißt, du steckst mitten in der Lernphase. Mala, bevor wir ganz konkret einsteigen, nochmal aufs Intro bezogen. Das hat jetzt gerade nochmal alles irgendwie zusammengefasst, was ganz komprimiert, was in der Zeit passiert ist. Was sind so deine ersten Gedanken? Was macht das mit dir?
Also, boah. Es ist irgendwie gefühlt schon ewig her, aber auch noch gar nicht so richtig alles fertig. Und man hört das dann so abgeschlossen in so einem ganzen Bericht, als wäre das so ein Buch, was jetzt schon zu ist. Und ist es irgendwie auch, aber ist es irgendwie auch noch nicht. Also ich bin auch noch so ein bisschen dabei, mich zu erholen oder alles so ein bisschen aufzuarbeiten, würde ich mal sagen. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Also ja, ist aber auch schön, nochmal so ein bisschen dran erinnert zu werden, dass es eben ja alles dieses Jahr passiert ist, weil das, der Kopf streicht, glaube ich, schon auch viel raus und führt mir auch noch mal vor Augen, ja, was alles passiert ist und was ich vielleicht auch geschafft habe dieses Jahr.
Ja.
Aber es ist groß auf jeden Fall insgesamt.
Ja, total. Ich glaube, wir arbeiten uns wahrscheinlich auch so ein bisschen chronologisch mal da durch und du holst uns mal ab, wie es dir auch in jeder Station ging. Ich würde gerne mal den Sprung zum Anfang des Geschehens eigentlich machen, zur Diagnose im Oktober 2024. Wann hast du das erste Mal gemerkt oder wie kam das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt? Denn du bist ja zum Arzt gegangen, wahrscheinlich ja schon, weil du das Gefühl hattest, irgendwas ist da.
Also ich bin zum HNO gegangen, weil ich da im Hals was entdeckt habe. Es hat ein bisschen geblutet. Also so bin ich so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Und dann tat es aber gar nicht weh und hat mich auch nicht beeinträchtigt. Also ich weiß noch, das war mitten in englischen Wochen auch. Und dann bin ich.
Man hat eh viel Stress, andere Dinge im Kopf wahrscheinlich.
Total. Ne? Und irgendwie das nächste Spiel ist ja auch am nächsten Tag. Ich glaube, das war das erste Champions-League-Spiel in der Saison. Also gegen Arsenal war, glaube ich, wirklich zwei Tage später und dann bin ich am Tag vor dem Spiel zum Training und habe den Physios so, irgendwie wollt ihr mal kurz gucken, ich finde das ein bisschen komisch. Und dann haben die auch gesagt, ja, vielleicht sagen wir mal den Ärztinnen Bescheid, ja, aber du fühlst dich gut oder kannst spielen, ist jetzt nicht. Hab ich auch gesagt, nö, also ich merke jetzt nichts. Wir haben dann Entzündungswerte genommen, ist ja eigentlich so das Typische, was man halt so macht, um halt einmal kurz sicher zu gehen, dass man das System jetzt nicht komplett überlastet. Und das war alles gut, auf null. Ja, und dann habe ich gespielt. Wir haben einen Termin beim HNO gemacht. Dann bin ich am Tag nach dem Spiel, bin ich dann hin. Ja,
aber es ist schon, für den Anfang, erster Gedanke ist wieder so typisches Leistungssportler-Denken. Ne? Ich bin in der englischen Woche, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich lasse es kurz mal abchecken. Also wie oft hat man was, wo man denkt, ja, ist halt irgendwas, aber wird jetzt auch nichts Dramatisches sein. Also genau. Du gehst ja nicht dann direkt von dem schlimmen Fall aus.
Natürlich nicht.
Spätestens, bei mir war es immer so, spätestens wenn ich dann die Entzündungswerte irgendwie bekommen habe und da war nichts, dann habe ich gedacht, kann eigentlich nichts Größeres sein. Ne? Also das ist sofort wieder dieses, dass es gar nicht in den Sinn kommt, dass irgendwie was Größeres sein könnte.
Ja,
ne?
Und auch dieses, man muss ja irgendwie auch funktionieren, obwohl man vielleicht auch das Gefühl hat, vielleicht ist es doch irgendwas, was nicht so richtig ist, aber ich kann jetzt hier gar keine Auszeit nehmen, weil wir haben ja schon wieder das nächste Spiel. Rückbezug nochmal zu unserer vorletzten Folge. Also genau da steckt man ja auch in dieser Zwickmühle natürlich immer, aber als Leistungssportlerin vor allem, würde ich sagen. Ne?
Wie können wir uns das denn also vom Gefühl her vorstellen? Du gehst dann zum HNO-Arzt und du gehst ja da einfach hin mit dem Gefühl, okay, das wird jetzt einmal abgecheckt und dann gehe ich da wieder raus und es wird jetzt nichts Dramatisches sein. Also.
Du sprichst das Richtige an, weil ich bin hin und habe wirklich auch gedacht, ja, vielleicht was auch immer sein kann. Man denkt ja irgendwie so. Und der Erste, also man guckt ja dann auch so den Ärzten so ein bisschen ins Gesicht, während die einen behandeln und wartet so auf die erste Reaktion. Und da war halt wirklich erstmal so ein großes Fragezeichen und auch so, dann nochmal ein bisschen weiter geguckt. Boah, ich weiß gerade gar nicht so genau. Wir fragen nochmal nach einer zweiten Meinung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mal einen Abstrich machen. Also so, jetzt nicht so, ganz klar, ist was entzündet, ist dies, wir machen das und dann ist es weg, sondern das war halt direkt so ein bisschen dieses Fragezeichen in der Luft. Es hat mich jetzt nicht komplett gestresst, aber irgendwie merkt man dann halt doch schnell.
Ja, man wird halt unruhig.
Ja,
so ein
genau.
Bisschen, ne?
Ja,
klar,
ja.
Wenn selbst die Experten sich irgendwie unsicher sind, dann kann ich schon verstehen. Und wann kam dann die genaue Diagnose? Wann ist das dann
erkannt worden? Die Wochen, die jetzt kommen, sind wirklich die im Rückblick wildesten Wochen, die ich so hatte, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, englische Wochen, also das war das erste Spiel unter der Woche. Und dann, also das nächste Spiel werden gegen Wolfsburg, auswärts gegen Juve und auswärts in Leverkusen. Also drei Auswärtsspiele in einer Woche sein. Und ich bin wirklich zum Spiel geflogen, das Spiel gespielt, zurückgekommen ins Krankenhaus. Zum Abschlusstraining, also es war wirklich, okay, freier Tag wieder ins Krankenhaus, weil als nächstes kam dann ein MRT, was ich gemacht habe, um das genauer abzuchecken. Und dann aber auch relativ schnell die Aussage, wir würden da gerne eine Probe von nehmen. Das war sogar schon vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Und dann haben wir noch so gesagt, also ich zusammen mit meiner Mannschaftsärztin, denkt ihr, wir müssen das direkt machen, weil wir spielen jetzt gegen Wolfsburg so.
Mhm.
Und dann haben sie auch gesagt, nee, klar, gerne so schnell wie möglich. War dann eh nicht früher möglich. Ist ja auch in so einem großen Krankenhaus gar nicht so easy. Aber wir würden dich ungern damit länger rumlaufen lassen und haben dann auch nochmal Entzündungswerte gecheckt. Okay, ist okay, ja, geh spielen. Und dann kam ich wieder und dann haben wir den Termin gesetzt, der ja dann am Anfang der Nationalmannschaftspause auch eben war. Also das war dann aber auch für mich keine Frage. Also du siehst ja die Ärztin in dem Moment und dann weißt du auch, das ist jetzt keine Diskussion oder irgendwas, sondern das wird jetzt gemacht und das wollte ich ja dann auch machen. Und ich hatte auch in dieser Zeit weiterhin die Blutungen. Also ich hatte immer wieder Blut im Mund, also ich wurde immer wieder dran erinnert und so, da war ich dann schon unsicher und wollte das auch unbedingt machen. Und ja, dann habe ich die Woche überstanden und bin ins Krankenhaus. Also ich habe wirklich nicht mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich wusste, irgendwas ist, aber irgendwie, keine Ahnung, in meinem Kopf gab es wahrscheinlich noch tausende Optionen zwischen Krebs und es ist nur eine Entzündung. Deswegen war ich da eigentlich, ich wusste, man muss es machen und ich dachte, okay, jetzt die eine Nazio-Pause, die nutze ich, dann erhole ich mich, hake das Ding ab, danach wissen wir Bescheid und beim nächsten Mal bin ich dabei.
So,
das waren die Gedanken und dann, ja, kam das anders.
Und dann ist dir die Diagnose auch mitgeteilt worden. Was war dein erster Gedanke? Wie kommt das an? Kann man das überhaupt realisieren?
Also, dazu muss ich sagen, ich wurde eben Montag war der Termin. Es war dann wie eine kleine Mandel-OP. Da wurde halt was abgeschnitten. So. Dann haben die Ärztin danach gesagt, wir sagen dir Bescheid, so schnell es geht, bis die Ergebnisse da sind. Wahrscheinlich Mittwoch. Mittwoch war es dann, ja, geh erstmal nach Hause, wir haben noch nichts, wir können dir noch nichts sagen. Zum Glück, meine Eltern waren in der Woche da. Das war, glaube ich, Herbstferien hier in NRW, sodass die da sein konnten. Und ja, wir haben darauf gewartet, dass sich das Krankenhaus meldet. Und dann haben sie eben Freitag früh gesagt, ja, wir würden gerne nochmal mit dir sprechen. Und dann habe ich auch gesagt, oh, okay, alles klar, soll ich meine Eltern mitbringen? So, ja, bring gerne alle mit.
Oh, ja.
Und dann ist man ja schon so ein bisschen, oh, das ist jetzt nicht nur ein kurze zwei Sätze, das und das und was wir machen. Und das Gespräch war krass. Es war sehr positiv. Also wir haben das alle, also meine Eltern waren dabei und mein Freund und mein Bruder haben draußen gewartet und dann meine Mannschaftsärztin dabei, die Professorin, die mich am Ende auch operiert hat und die Oberärztin, die mich aufgenommen hat, die mich am Anfang angeschaut hat. So, also viele Leute im Raum.
Mhm.
Aber die Ärztin haben wirklich also sehr vorsichtig aufgebaut, erklärt, was sie haben und was sie nicht haben und haben auch am Ende gesagt, wir wissen noch nicht genau, was wir haben. Wir konnten so viel ausschließen, dass wir eigentlich wissen, dass es nicht gutartig ist.
Mhm.
Aber wir können dir einfach noch nicht sagen, was es genau ist. Sehr untypisch, haben sie auch gesagt. Normalerweise, wenn es nicht nach den ersten paar Untersuchungen ist, dann mindestens am Ende der Woche weiß man Bescheid. Aber haben halt wirklich so dieses Signal gegeben, nur weil wir jetzt keinen Namen dafür haben, heißt es nicht, wir stochern im Dunkeln oder wir wissen nicht, was wir tun, sondern wir haben wirklich alles unter Kontrolle. Wir sind sehr früh dran. Es ist gut, dass wir das jetzt wissen. Und wir haben wirklich alle ein gutes Gefühl gehabt danach, aber standen halt trotzdem so ein bisschen im Nichts, weil ja auch kein Plan. Man hofft ja immer auf einen Plan dann direkt, wie es weitergeht. Und den hatten wir halt nicht.
Ich stelle mir das emotional, wenn ich mir vorstelle, erstmal muss ich ein paar Tage warten, bis ich überhaupt, also ich würde ja zu Hause sitzen und ich persönlich würde durchdrehen.
Mhm.
Also ich würde komplett durchdrehen. Je länger ich auf so ein Ergebnis warten muss, da würde sich mein Gedankenkarussell würde angehen und ich würde sonst was mir zurechtspinnen. Dann bekomme ich die Nachricht. Wenn ich dann schon höre, ja, bring mal am besten alle mit, dann weiß ich schon, okay, es kann keine positive Nachricht sein. Es muss irgendwie was Schwerwiegenderes sein und muss ich dann auch ein bisschen ziehen. Also ich stelle mir das unfassbar schwer vor. War das Zufall, dass deine Eltern dann gerade in der Zeit da waren? Oder ist es dann auch aufgrund des Standes, dass du einfach da auch auf das Ergebnis gewartet hast? Hast du dir bewusst die Familie schon drangeholt? Oder?
Also es war Zufall, die hatten es eh geplant, aber wären dafür auf jeden Fall auch gekommen.
Ja, und es war auch wichtig für dich, dass sie in dem Moment da waren.
Ja.
Sie haben dir auch in dem Moment schon sicherlich einen gewissen Halt gegeben.
In dem Moment, genau, also total. Also diese Räume mag ich bis heute nicht. Da, ich weiß nicht, im HNO, da gibt es ja auch mal diesen besonderen Stuhl, wo man so drauf sitzt. Und ja, ich bin dann ja die Patientin, also geht man auf diesen Stuhl und der ist irgendwie total blöd. Bin vom Kreislauf her auch weggesackt während des Gesprächs. Also am Anfang, ich habe das schon gemerkt, ich meine, man merkt ja, der Puls steigt sowieso auch. Wie gesagt, die haben es sehr langsam aufgebaut und sehr gut erklärt, aber eben hat es auch gedauert. Nach ein paar Sätzen wusste man auch, wo es hinführt. Das war dann jetzt keine Überraschung mehr, aber ich habe halt ständig versucht, okay, meinen Atem zu kontrollieren, Herzschlag kommt und so und habe das eigentlich, die Mama stand dann daneben, immer wieder zum Papa hingeschaut, halt einfach so Sachen, die einem dann ja auch Halt geben, aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, jetzt kann ich gerade nicht mehr halten und dann habe ich auch kurz gesagt, oh, kurze Pause und dann einmal haben wir 10 Minuten Pause gemacht, Beine hoch, wieder erholen, weil
ja, ist halt ein Schock. Du kriegst eine Schocknachricht.
Voll.
Also eine Schocknachricht aus dem Nichts, womit du niemals im Leben gerechnet hast. Ich stelle mir die Frage, wie gehst du aus so einem Gespräch raus? Also wie geht's denn danach weiter? Bei mir wäre so, okay, scheiße, was passiert jetzt eigentlich? Also was geht ab jetzt? Was mache ich jetzt? Mit Familie nach Hause oder ich muss einen Verein informieren, wer macht das? Okay, ja. Ärztin ist mit dabei. Also wie können wir uns das vorstellen? Wie ging's
weiter? Ja, wir sind dann da irgendwann raus. Wie gesagt, mit einem geschockt, aber mit einem relativ gestärkten, also so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, aber
weil die Ärzte dir auch quasi den Mut gemacht haben, okay, wir kriegen das hin.
Ja, genau.
Okay.
Und haben dann, wie gesagt, die Jungs draußen eben gehabt, die uns natürlich dann auch entgegenkamen und. Und dann hat Mama die auch noch kurz zur Seite genommen und hat es kurz erklärt, weil ich nämlich eben auch mit der Vanessa, unserer Mannschaftsärztin, dann kurz mal geredet, okay, wem sagen wir jetzt Bescheid? Wie machen wir das? So klar, wie gesagt, Verein informieren und dann hat sie Jay angerufen, unsere Chefin. Und
das ist Bianca Recht, genau. Das ist einmal die.
Genau. Und hat gesagt, sie klärt's und es war während der Nationalmannschaft und dann, wir sind dann erstmal nach Hause gefahren. Ich habe dann, glaube ich, mit Jay auch wahrscheinlich persönlich gesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, aber es war Freitag und wir haben entschieden, dass wir warten, auf jeden Fall warten, bis die Mädels von der Nation zurückkommen. Einfach, die sind dann mit allen Mädels aus anderen Vereinen unterwegs. Wir wollten das halt erstmal für uns behalten sozusagen. Ich habe ja auch schon immer gesagt, die Mädels wussten früh Bescheid und ich hatte auch die ganze Zeit Kontakt, auch während ich überhaupt im Krankenhaus war und hatte dann auch immer so ein bisschen auf dem neuesten Stand gehalten, gesagt, okay, Ergebnisse kommen vielleicht Freitag. Hatte echt ein paar Nachrichten da auf dem Handy, wie sieht's denn aus und
so. Stimmt, die du dann erstmal nicht beantwortet
hast. Die habe ich dann erstmal ein paar Tage einfach liegen lassen, weil ich wusste jetzt auch nicht, was ich dazu schreiben sollte. Und dann hatte ich quasi ein Wochenende erstmal Zeit, damit klarzukommen. Meine Eltern mussten am Samstag dann auch fahren. Das war schon klar. Das heißt, ich bin mit meinem Freund in meine Wohnung und habe gesagt, du lass uns mal was Verrücktes machen, weil ich wollte das eh schon immer mal machen und irgendwie jetzt gerade, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt und zwar, Bad München ist ja nah an den Bergen und schon immer viel drüber gelesen, dass man eben diese Sonnenaufgangswanderung machen kann.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, das wäre jetzt, komm, wir machen das. Und dann sind wir halt sowieso ins Bett, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht geschlafen. Und halt morgens um 3 wieder los Richtung Tegernsee und sind dann da auf dem Berg gelaufen. Einfach raus in die Berge und kommt einfach irgendwie anders nochmal runter. Und das haben wir dann als erstes gemacht.
Also war das dann für dich ein Weg, damit umzugehen, das für dich vielleicht anzunehmen, zu verarbeiten? Meine Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen, man bekommt diese Diagnose, man hat erstmal wahrscheinlich auch, man bleibt in dieser Rolle, ich muss Leute informieren, ich muss dem Verein Bescheid sagen, meine Eltern sind da, ich muss vielleicht auch irgendwie vor meiner Familie zumindest äußerlich gerade etwas stark bleiben. Für mich so dieser Moment, wenn man dann abends ins Bett geht und das erste Mal wirklich nur für sich ist und nur mit seinen Gedanken ist, was für Szenarien gehen einem da durch den Kopf? Wie geht's einem dann?
Das Einzige, was ich wusste, was ansteht, es war ein sogenanntes PET-CT. Da macht man Ganzkörper-CT und schaut, ob der Krebs gestreut hat, ob man woanders noch was findet, ob man vielleicht die Ursache findet. So. Und das wusste ich, steht an. 10 Tage später hatten wir schon direkt einen Termin, hatte ich schon direkt bekommen. Und in dem Moment wusste ich ja dann auch gar nicht, also das war wirklich die Angst, also nach dem Gespräch mit den Ärzten war mir klar, solange das hier oben am Hals ist und das ist wirklich nur da, ist alles okay, das kriegen wir hin. Mhm. Die Mandel kann man rausnehmen, die braucht man nicht, man kommt da gut dran. Also so diese ganzen Gedanken, an denen ich mich halt festgehalten habe. Aber ich hatte schon Angst davor, dass es noch woanders ist. Also das war so.
Ja, diese Unsicherheit, Ungewissheit.
Ja, das war das Szenario, Gott, ist es irgendwo, ist es im Bauch, ist es irgendwo. Dann mit den ganzen Informationen und so, wie machen wir das jetzt? Familie, gut, war eh schon viel vor Ort, wollte dann noch meine Großeltern anrufen. Das habe ich dann meinem Bruder machen lassen. Und da hat man dann auch gemerkt, dass so diese Krankheit einfach so krass groß ist und das Wort ist so krass groß. Und gerade für die ältere Generation, die halt lange miterlebt hat, dass das in der Regel tödlich endet, die ist es nochmal.
Ja.
Also glaube ich nochmal was ganz, ganz anderes und dann zu vermitteln, dass es aber sehr gut aussieht und auch, ja, man weiß es noch nicht genau, aber so, also diese Positivität zu vermitteln, habe ich da dann halt gemerkt, ah krass, das ist schwierig, aber total wichtig. Und daher kommt auch die Idee, dass ich gerne selber dieses Video machen wollte, um halt auch den Leuten das zu erklären, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das vermitteln kann, also wenn man mich dabei sieht, wenn man meine Ruhe dabei sieht, dann nimmt einem das schon viel von diesem großen Wort weg. Und deswegen wollte ich das dann auch so machen. Das habe ich gleich am Anfang so im Gefühl gehabt, wie ich die Leute nacheinander informiert habe.
Ja, vielleicht Hintergrundinformation. Maler hat dann auf den Social-Media-Kanälen vom FC Bayern München, du hast dann Video-Statement abgegeben, wo du dann alle Fans und alle Menschen abgeholt hast und einmal erklärt hast, was diagnostiziert wurde und was für eine Zeit dir jetzt erstmal bevorsteht.
Bemerkenswert. Alles, was du gerade gesagt hast, ist eine Zeit von offenen Fragen, von Zuversicht, die du hast, weil du sagst, okay, auf der einen Seite, ich weiß, wenn es nur oben ist, dann ist es zu heilen und dann kriegen wir das hin. Auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich eine Scheißangst gehabt, dass es irgendwo anders noch hingestreut ist. Dann mit Großeltern darüber zu sprechen, mit Familie, mit Freunden, ist unfassbar schwer, dann den Schritt zu gehen und zu sagen, mir ist es wichtig, dass das nicht durch stille Post irgendwie nach außen kommt, sondern dass ich die Initiative ergreife, ich den Mut habe, das nach außen zu kommunizieren über dieses Video, habe ich unfassbar großen Respekt vor. Mich interessiert natürlich, wie ist dann so die Anteilnahme gewesen von der Öffentlichkeit und würdest du sagen, es war der richtige Schritt? War es für dich hilfreich oder hat es dich vielleicht sogar noch mehr belastet, weil du auch gedacht hast, welche Reaktion zieht dieses Video jetzt nach sich? Ist es vielleicht so ein bisschen, kommt vielleicht Mitleid, kann ich gar nicht gebrauchen oder kommt Unterstützung? Also
wie du schon gesagt hast, also am Anfang, ich wollte nicht, dass es durch stille Post so dieses irgendwie rauskommt oder auch nicht so ganz klar ist, weil ich nämlich auch diese Nachfragen vermeiden wollte. Also ich wollte gar nicht, dass entweder die Öffentlichkeit oder aber auch Freunde, Bekannte dann schreiben, was hast denn du da genau? Ich verstehe das gerade nicht, kannst du nochmal sagen. So.
Also du hast auch einfach keinen Bock gehabt, das 100-mal zu erzählen, nee, weil es ist schon schwer genug, es einmal zu erzählen.
Genau, deswegen war halt so die Intention, ich will eine klare Message, wo auch niemand googeln muss oder irgendwas nicht versteht oder so. Und es hat total gut funktioniert, also wirklich von allen wurde das respektiert, das habe ich dann auch gemerkt, krass. So sehr irgendwie auch Skandale oder Krankheiten ja auch irgendwie breitgetreten werden von der Öffentlichkeit, von Medien, von wem auch immer, war das absolut nicht so, sondern es sind alle total respektvoll damit umgegangen. Keine Nachfragen, ein, zwei, vielleicht keine Ahnung, Richtung Managementberater, aber bei mir gar nicht. Hunderttausende Nachrichten, die ich bekommen habe und auch gar nicht alle lesen konnte, aber wirklich total positiv. Die Wochen danach waren eh krass, also so wie das aufgenommen wurde. Ich glaube, in jedem Stadion der Frauenbundesliga hatten die Fans Poster. Unsere Männer-Südkurve hatte das auch nochmal mit dabei. Ich glaube, von jedem Gegner, gegen die wir in der Zeit gespielt haben, habe ich ein Trikot bekommen. Währenddessen hat mich das gefreut. Das war schön zu erleben, aber ich habe erst hinterher gemerkt, wie wichtig das war, weil ich habe immer gedacht, mir ging es auch gar nicht so schlecht in der Zeit. So, ich habe, ja, viele fragen ja dann, oh, und wie geht's dir jetzt? Und ich habe immer gesagt, hey, ich bin okay, ich bin wirklich okay. Also ihr könnt mich fragen, ich rede auch darüber, ich fühle mich echt okay. Aber ich habe hinterher erst gemerkt, wie sehr dieses positive Mindset auch Kraft kostet und wie gut das ist, wenn das andere mitgehen und dich immer wieder unterstützen, auch wenn man das gar nicht so wahrnimmt in dem Moment. Aber hinterher habe ich das halt gemerkt. Das hat mir nochmal schon sehr gezeigt, wie krass, egal Fußball dann auch ist, wie jeder Gegner auch.
Ja.
Und das ist ja dann jetzt die ganz große Fußballwelt. Wie war es dann in der Mannschaft, in der Kabine? Wie haben die Mädels das aufgenommen? Du hast gerade gesagt, du hast die Nachrichten erstmal liegen lassen. Irgendwann kam ja dann der Moment, du hast es ihnen gesagt. Wie war da die Reaktion und auch die Unterstützung deiner Mannschaftskollegin?
Ja, auch. Also in der Mannschaft, ich habe natürlich meine engeren Mitspielerinnen, meine Freundinnen, vielleicht auch eher mein Alter, die da natürlich auch, ja, auch super geschockt sind, aber direkt irgendwie, okay, komm, willst du was machen? Wenn du Ablenkung brauchst, sag Bescheid. Komm, wir kochen was, keine Ahnung. Halt so diese alltäglichen Dinge. Daneben hast du erfahrenere Spielerinnen, die schon viel erlebt haben. Zum Beispiel Magda und Pernille, die bei Chelsea waren, als Ann-Kathrin Berger krank war, die so ein bisschen vielleicht ein Gespür dafür hatten, die dann auch ja reagiert haben und gefragt haben, hey, möchtest du, dass wir dich jeden Tag fragen, wie es dir geht? Ja, die mir direkt geholfen haben, weil ich wusste in dem Moment selber gar nicht, was ich brauchen könnte. Also woher auch so. Und dann da aber welche zu haben, die das auch so von sich aus in die Hand nehmen und nicht nur darauf warten, dass ich irgendwie was sage, das war total gut. Und ja, also man muss ja sagen, die Mädels wussten, keine Ahnung, 3 Wochen, bevor wir veröffentlicht haben. Und es hat kein Mensch erfahren. Also
ja,
ist schon stark, finde ich. Schon
dann gutes Vertrauensverhältnis auch in der Kabine. Ich würde nochmal gerne jetzt einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt von dir gehört, du hast die Diagnose bekommen. Und ich habe es mir hier eigentlich als kleine Zwischenüberschrift zwischen Klinik und Kabine auch aufgeschrieben, weil du wusstest die Diagnose, du hast dann bist an die Öffentlichkeit damit gegangen. Dann bist du ja ein weiteres Mal operiert worden. In dem Zuge ist dann der Tumor entfernt worden, richtig? Mhm.
Weil ich schon mit der Veröffentlichkeit das gesagt habe, haben wir ja quasi noch mal ein paar Wochen übersprungen. Und zwar nach der Diagnose eben die Zeit, in der wir nicht wussten, was ist, wo diese Überschrift Klinik, zwischen Klinik und Kabine halt passt, weil ich da einfach wirklich, ich habe dann wieder trainiert, weil die Ärzte auch gesagt haben, nee, mach auf jeden Fall weiter. Also Sport ist das Beste, was du machen kannst. Mir hätte es in der Zeit jeder freigestellt, von Bayern, von allen nach Hause zu gehen, nicht zum Training zu kommen, was auch immer. Also ich durfte entscheiden. Mhm. Ich habe aber dann ja auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall trainieren, weil ich habe mich ja nicht krank gefühlt. Mhm. Also ich brauchte das Vertrauen zurück in meinen Körper.
Es ist auch Fußball. Fußball ist das, was wir lieben und lenkt uns ab. Wenn wir Fußball spielen, sind wir in unserer Welt. Und dann gibt es erstmal keine Sorgen, außer fange ich den nächsten Ball. Deswegen war es für dich einfach auch wahrscheinlich rein in den Tunnel und erstmal von der Außenwelt weg. Und hier drin gibt es keine Probleme auf dem Trainingsplatz.
Ja, genau. Oder auch zu merken, dass es keine Probleme gibt, weil ich dachte erst, mein Körper ist kaputt. Also mit der Diagnose dachte ich, krass, also das ist ja so schlimm, damit kann man ja nichts mehr machen. Und es war halt überhaupt nicht so. Mhm. Aber das musste ich dann erstmal wieder verstehen. Und dann hat mir die Aufgabe, ins Tor zurückzukehren, dann habe ich auch nochmal Spiele gespielt, hat total gut getan, weil ich dazwischen immer wieder ins Krankenhaus, wir wissen es immer noch nicht genau, wir gehen gerade eher in die und die Richtung, aber mal schauen. Und ja, also es hat sich ja dann einfach super lang noch gezogen. Mhm. Aber ich glaube, ohne Training und normale Abläufe und Spiele, weiß ich nicht, was los gewesen wäre, zu Hause in Münster auf der Couch. So.
Ja, weil es ist ja ein extremes Spannungsverhältnis eigentlich zwischen auf der einen Seite, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst, dann bist du wahrscheinlich im Zweifeln und Grübeln auch darüber, wie geht's mit mir weiter, wie geht's mir. Aber dann, wie Fabi eben sagt, auf dem Fußballplatz hast du diese Möglichkeit, mal das alles beiseite zu schieben und auch mal einfach deinen Instinkten zu folgen und vielleicht nicht dich auch im Kopf zu verrennen. Ne?
Ja, genau, total.
Letztendlich kriegst du die Diagnose. Wie schnell wurdest du denn operiert? Wie lange hat es da gedauert?
6 Wochen.
Lang nochmal 6 Wochen dazwischen, nachdem sie das dann komplett rausgefunden hatten, was du hast?
Nee, also Diagnose war in dem Fall nur, hey, du hast was Bösartiges. Ja. Genau. Und dann 4-5 Wochen, bis wir eine echte Arbeitsdiagnose hatten. Und ab dann ging es schnell, eine Woche später wurde ich operiert. Mhm. Aber die Zeit dazwischen war halt die, plötzlich hieß es Immuntherapie, okay, wie bereiten wir uns darauf vor, wie geht das mit Sport zusammen? Dann doch nicht, vielleicht doch eher nur OP. Also so das Hin und Her. Mhm. Aber in der Zeit habe ich trainiert und gespielt. Mhm. Und dann...
Was auch Wahnsinn ist. Aber also...
Total.
Also nochmal, das ist ja deine Entscheidung gewesen. Ne? Und ich habe es ja gerade selber gesagt, das ist dann unsere Welt. Wir sind dann in unserer eigenen Welt unterwegs. Aber es ist trotzdem stelle ich es mir schwer vor. Also ich finde deine Geschichte einfach krass. Deswegen, normalerweise, Turi kennt mich ein bisschen besser. Mir fehlen normalerweise nicht die Worte.
Mir fehlen nie die Worte, Marla.
Also es ist wirklich... Das ist wirklich sehr selten gerade, dass ich mich hier auch so ein bisschen langhangeln muss, weil ich es einfach krass finde. Ich finde, wenn ich deine Geschichte höre, versuche ich das auch auf mich zu projizieren, wie ich damit umgehen würde. Bei mir wäre es so, ich war in einer ähnlichen Situation nicht, also falsch, ich war nicht in einer ähnlichen Situation, ich war in einer Situation, wo es mir weitaus besser ging als mit der Krankheit, die du hattest. Das will ich mit gar nichts vergleichen, was ich hatte. Das wäre vollkommen vermessen. Aber mein erster Gedanke nach Verletzungen oder OPs, was auch immer, war immer, okay, wie schnell komme ich wieder auf den Platz? Hm. War es bei dir auch so? Oder hast du, weil es ist eine krasse, nochmal, es ist eine unfassbar krasse Diagnose, eine unfassbar krasse Krankheit. Wir sprechen über Krebs. War es bei dir trotzdem der erste Impuls zu sagen, ich will sofort so schnell wie möglich wieder auf den Platz? Oder hattest du Zweifel, ob du das weiterführen möchtest?
Beides ein bisschen. Also ich habe mich auf jeden Fall zu dem Tag gesehen, wieder 100% fit zu sein und dann auch wieder auf dem Platz zu können. Aber am Anfang haben wir auch ein bisschen drüber geredet, oh, wie lange kann sowas jetzt dauern? Und es war aber trotzdem natürlich sehr, sehr unklar. Mhm. Und nach ungefähr 2-3 Terminen im Krankenhaus, wo ich jedes Mal dachte, jetzt bekomme ich eine Info und am Ende hatte ich nichts oder der Plan wurde wieder über den Haufen geworfen, habe ich mich, glaube ich, so endgültig davon gelöst, überhaupt einen Plan zu haben. Mhm. Ist eigentlich ein guter Moment, weil ab dem Moment war ich freier irgendwie. Ich hatte nicht das Gefühl, es war auch super nervig, weil jedes Mal deine Familie, ey, wir haben das super gut hinbekommen. Ich bin nie alleine ins Krankenhaus gegangen. Also man muss auch dazu sagen, meine Großtante, die schon immer wie eine Oma für mich ist, lebt in München. Das heißt, ich habe Familie da. Mein Bruder war in der Zeit jetzt auch da, weil er auch da studiert. So haben wir es geschafft, dass ich nie allein ins Krankenhaus musste. Entweder sind Mama oder Papa hergekommen. Mein Freund war da, der auch aus Münster kommt. Oder halt Johannes und Tante Waltraud. Also ich war wirklich nie alleine. Ich bin halt irgendwann in die Gespräche und habe gesagt, ab jetzt habe ich keine Erwartungen mehr, bevor ich in dieses Krankenhaus reingehe. Es kann alles passieren, es kann auch nichts passieren. So. Und ab da hatte ich auch gar keinen Kopf mehr oder ich hatte keinen Gedanken mehr, wann ich zurückkomme. In dem Zeitraum war mir auch egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Habe ich dann auch gemerkt. Also,
was einfach nur menschlich ist, weil es einfach wichtigere Dinge als Fußball gibt.
Voll. Und am Anfang dachte ich, krass, wie kann das sein? Warum ist mir das jetzt nicht mehr wichtig? Also so ein bisschen, oh, wenn es mir gar nicht so wichtig ist, vielleicht ist es nicht das, was ich machen will. Also auch, aber vielleicht nicht so krass. Und dann habe ich aber irgendwann verstanden, nee, aber es ist total gesund, dass das so ist.
Dass man das auch einfach wichtigere Themen in dem Moment gab. Völlig verständlich.
Voll. Und das hat dann irgendwann auch wieder gut getan. Und so bin ich dann weg davon gekommen, dass ich wieder auf den Platz will. Ich habe es vermisst, Sport zu machen dann nach der OP in der Heilungsphase. Einfach weil, das brauche ich ja nicht sagen. Man fühlt sich halt erst irgendwie 100% und ganz und gesund, wenn man, weiß ich nicht, laufen gehen kann. Also man will sich halt bewegen. Ja.
Wir machen mal den Sprung, Mala. Du hast es eben schon angedeutet. Du hast eine lange Phase gehabt, in der du in der Luft gehangen hast. Als die Ärzte dann einen genauen Plan hatten, ging es dann relativ schnell mit der OP. Die OP ist dann durchgeführt worden, der Tumor ist entnommen worden und dann gab es ja auch eine wirklich gute Nachricht, weil dann war danach klar, es ist jetzt erstmal keine weitere Behandlung notwendig. Und in der Vorbereitung auf diese Folge haben wir ein Interview von dir im Bayerischen Rundfunk gesehen und da hast du gesagt, in dem Moment, in dem die Ärztin gesagt hat, dass sie mir keine weitere Therapie empfiehlt und wir ein positives Ergebnis haben, mit dem man ins Screening, in die regelmäßige Tumorkontrolle gehen kann, ist einiges abgefallen. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass sehr unangenehme, schlimme Dinge auf mich warten. In dem Moment hieß es, das brauchst du nicht, du bist fertig. Und ich dachte, das ist zu wenig, um diese Krankheit zu besiegen. Bevor du jetzt was sagst, natürlich möchte ich gleich gerne von dir hören, was du dazu denkst. Haben wir dieses Interview im Vorfeld mal zum Anlass genommen, weil uns diese Aussage doch sehr bewegt hat, dass wir mal wissenschaftlich drauf schauen wollten. Und das macht, wie immer, unsere liebe Lieblingspsychologin Bex Knaack, die ja mittlerweile auch hier bei uns zum Inventar gehört. Wer sie noch nicht kennt, ist regelmäßig bei uns da und ordnet aus psychologischer Sicht Dinge ein. Ist übrigens auch selber Profispielerin bei Manchester City. Und das ist, was sie aus wissenschaftlicher Sicht zu diesen Dingen sagt.
Die Diagnose ist da, der Tumor wird entfernt. Und dann, entgegen aller schlimmen Erwartungen, folgt das scheinbar Undenkbare. Keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, keine weitere Behandlung. Der medizinische Befund ist positiv. Und doch stellt sich bei Mala kein ungetrübter Jubel ein. Im Gegenteil. Sie beschreibt einen Moment innerer Spannung. ein Gefühl, das kaum zu ihrer rationalen Erkenntnis passt. Hier lässt sich das psychologische Konzept der kognitiven Dissonanz heranziehen. Es beschreibt den unangenehmen Zustand, der entsteht, wenn widersprüchliche Kognitionen, also Gedanken, Erwartungen, Erfahrungen, aufeinandertreffen. Mahler hatte sich auf einen langen, schweren Kampf eingestellt. Ihr Bild vom Krankheitsbesiegen war verbunden mit Leid, Entbehrung, sichtbarem Einsatz. Und plötzlich heißt es, das brauchst du nicht, du bist fertig. Diese Dissonanz zwischen der Erwartung eines kräftezehrenden Heilungsprozesses und der scheinbaren Leichtigkeit des tatsächlichen Verlaufs sorgt für Irritation. Der Körper ist geheilt, aber der Kopf muss nachkommen.
Mahler, würdest du das so bestätigen, dass es irgendwie so war, dass dein Kopf erstmal das Ganze verarbeiten musste und nachkommen musste mit dem tatsächlichen Verlauf?
Ja, 100%. Das ist genau das, was ich auch in dem Moment erfahren habe und dann auch gelernt habe in der Zeit danach. Auch was ich jetzt gar nicht so erwartet habe. Ich habe ja eben schon mal gesagt, mir ging es in der Zeit nicht schlecht. Also ich habe mich echt okay gefühlt. Also natürlich nicht super glücklich, aber emotional stabil und ja, sehr rational einfach. Und genau das kam dann in dem Moment halt so ein bisschen raus, nachdem Druck und Stress und alles irgendwie abgefallen ist, dass der Kopf halt in der Zeit natürlich einfach nur auf Funktionieren gestellt war und nicht irgendwie auf Nachfühlen und Verarbeiten. Und das hat mich dann eingeholt, also gar nicht negativ eingeholt, aber habe ich einfach gelernt, dass das so ist, ja.
Das heißt, du warst körperlich in dem Sinne eigentlich wieder bereit, noch nicht bereit, jetzt im Tor im Spiel zu stehen, aber für Training und so weiter. Irgendwie war dein Kopf noch nicht mental so weit, dem Ganzen zu folgen. Und der hat wahrscheinlich noch einfach die Dinge für andere Kapazitäten gebraucht. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich glaube, ich habe in der Zeit natürlich mir keine Zeit genommen, genauer über die Sachen nachzudenken. Ich glaube, das ist eine große Stärke von mir, dass ich schon gut entscheiden kann, über was ich nachdenke. Und das hat in mir in dem Fall ja dann auch wahrscheinlich schlaflose Nächte und so richtig angstvolle Stunden erspart, weil ich insgesamt sehr rational damit umgehen konnte. Aber deswegen ist natürlich nicht irgendwie komplett aufgehoben und meine Seele wollte sich dann doch nochmal damit befassen. Und ich musste wirklich Vertrauen sammeln in diese Entscheidung, die Ärztinnen für mich getroffen hatten. Obwohl die auch vom ersten Tag an, wo sie mir das gesagt haben, für mich rational sehr verständlich waren. Aber so, dass ich nachkommen musste mit dem Vertrauen und das hat schon gedauert.
Wir haben ganz oft schon gesagt, und das wird jeder Fußballer und jede Fußballerin wird das bestätigen, Kabine ist dieser heilige Raum. Dieses Sein in einem Mannschaftsgefüge, das ist, ich kann es dir sagen, das ist nach der Karriere etwas, was man so nie wieder haben wird, weil das was ganz Besonderes ist auch. Es gibt natürlich auch ein paar Beispiele von Fußballern, die das vorher schon hatten, die eine ähnliche Diagnose bekommen haben. Ich erinnere an Timo Baumgartel, Sebastian Haller, vor über einem Jahrzehnt Erik Abidal, du bist noch sehr jung, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber wahrscheinlich ja, die ähnliche Diagnosen bekommen haben. Und ohne jetzt zu sehr auf die exakten Diagnosen dieser Spieler einzugehen, ist es so, dass wenn man ein bisschen sich darüber informiert, jeder von diesen Spielern gesagt hat, Timo Baumgartel hat gesagt, der Fußball war immer mein Anker, ne? Und die Jungs aus der Kabine haben mir Halt gegeben. Sebastian Haller, die Liebe, die ich von der Fußballwelt bekommen habe, hat mir Kraft gegeben. Ich wollte für mein Team zurückkommen. Das ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, die ganzen Reaktionen der gegnerischen Mannschaften, auch der Spielerin. Erik Abidal hat gesagt, ich habe den Fußball gebraucht, um mich zu retten. Ist es bei dir so, dass du rückblickend sagen würdest, von dem Moment an, wo du das erste Mal wieder in die Kabine zum Mannschaftstraining gekommen bist, war es für dich, ich habe jetzt einfach ein anderes Gefühl und die Mädels werden mir helfen, wieder auf den Platz zurückzukommen? Also wie waren die Reaktionen, als du dann wieder in der Kabine warst, nachdem alles mit der OP gut gelaufen ist?
Ich glaube, es ist gemixt. Also das, was du gesagt hast, es geht mir auch so. Mhm. Und auch wieder eine Sache, mit der ich auch gerechnet habe, die aber trotzdem nicht so ganz eingetroffen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich war sehr glücklich nach der OP, direkt dann wieder irgendwie, ich glaube, 1,5 Wochen später war ich am Campus für ein Spiel zum Zuschauen und da habe ich mich schon sehr zu Hause gefühlt wieder und war froh, dass ich auf der Tribüne sitzen konnte und mich sehr sicher gefühlt. Und ja, das, was du beschrieben hast, dass es einfach das Umfeld ist, unten in der Kabine vor dem Spiel, wo man ja das Gefühl hat, auch alles schaffen zu können und wo man auch nicht alleine ist. Und das ist auf jeden Fall so was Einzigartiges. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mich gefühlt habe, als ich wieder fürs Training zum Campus gekommen bin, das war ein bisschen anders, weil da, also ja, ich wollte unbedingt wieder und ich wollte voll da sein zur Vorbereitung für die Rückrunde und war ja dann auch fit genug, dass ich direkt einsteigen konnte. Aber da war ich im Nachhinein, ich sage nicht, dass wir da Fehler gemacht haben oder irgendwas, sondern ich war ja körperlich wirklich bereit, wieder anzufangen. Und das haben wir alles schon schön ordentlich sozusagen gemacht. Aber ich habe da noch nicht gewusst, dass ich mental noch nicht wieder zu 100% wettkampffähig war. Mhm. Ich habe mich auf Fußball gefreut. Und ich habe auch eben gedacht, krass, ich werde bestimmt so ein mega Glücksgefühl haben, wieder auf dem Platz zu stehen zu können. Und dann hat mich das aber eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich gemerkt habe, dieses Gefühl wieder, also dieser Druck, der sofort zurückkommt. Oder beziehungsweise ich habe ein paar Tage trainiert und sofort war die Anspannung wieder da, der Druck, dass ich selber performen will. Also nicht von außen, sondern dieser eigene Anspruch, den man hat. Und ich habe dann irgendwie gesagt, krass, ich dachte, ich könnte es jetzt einfach genießen zu trainieren, aber es hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte sofort wieder diesen Anspruch an mich selber, dass ich mich verbessern will in jedem Training, dass ich alles richtig machen will, und dafür war ich eigentlich gar nicht ready. Ja, wie wenn man laufen geht und merkt, man ist noch gar nicht, man schafft die 90 Minuten noch gar nicht. Nach ein, zwei Tagen Training am Stück, gut, also bei mir war es krass, wir sind direkt ins Trainingslager gefahren. Ich hatte 7 Tage Fußball am Stück und ich war danach, bin nach Hause und habe gedacht, krass, ich glaube, ich muss mich abmelden für die nächste Woche. Ich war so am Ende. Ich war einfach müde und es war viel zu anstrengend. Und da habe ich gemerkt, es ist noch zu früh. Zu früh für Wettkampf, für Leistungsdruck, für diesen eigenen Druck, den ich an mich selber habe, wenn ich perfekt performen will.
Das ist bemerkenswert, finde ich. Ich erkennen ganz viele Leute darin wieder, ganz viele Spitzensportler und Spitzensportlerinnen. Kannst du nochmal sagen, du hattest Krebs und hast es geschafft, diese Krankheit loszuwerden und wieder körperlich gesund zu werden, aber du gibst dir als Sportlerin, als Sportler, jetzt gar nicht auf dich bezogen, ich wette mit dir, ich weiß es, es gibt einen großen Prozentsatz an Sportlerinnen und Sportlern da draußen, die das genauso machen wie du, und ich wäre genauso gewesen. Ich wäre genauso, nach keiner Verletzung, egal welche Verletzung, welche Krankheit, ich hätte mir auch keine Zeit gegeben. Ich finde es krass, das zeigt einfach, was wir eigentlich für unsere mentale Gesundheit tun sollten. Dass wir uns einfach, dass wir uns selbst ein Bewusstsein schaffen, dass wir einfach Zeit benötigen. Das, was Turit gerade auch vorhin gesagt hat, dass der Kopf erstmal hinterherkommt.
Ja, über das reine Körperliche hinaus, ne? Ist es dann auch vielleicht so gewesen, dass man dich natürlich auch, weil man einfach gar nicht so die Erfahrungswerte hatte im Comeback und im, in Anführungsstrichen, Reha-Training danach, weil man eben, es gibt Verletzungen, da weiß jeder genau, wie so ein Ablauf, eine Reha abläuft. Bei einem Kreuzbandriss ganz klar, die und die Steps müssen erfüllt sein, dass du wieder auf den Platz gehst. Aber bei dir ist es ja was anderes. Weil der Körper war relativ schnell wieder hergestellt, aber deine Psyche nicht. Und das hat man vielleicht auch nicht so ganz berücksichtigt dann im Endeffekt.
Ja, also es war ohne Frage, glaube ich, auch für alle drumherum, für Trainer, Verein, einfach eine super schwierige Situation, die ja auch noch keiner so erlebt hat und auch keiner genau wusste, wie man damit umgehen kann. Und dementsprechend, ja, haben wir von Anfang an versucht zusammenzusitzen und dann immer zu sprechen, was vielleicht der richtige nächste Schritt ist. Diese, ja, also diese Sache, dass man einfach erst wieder bei 100% ist, wenn es Körper und Geist sind und nicht nur der Körper, das, glaube ich, mussten wir alle im Verein irgendwo auch irgendwie lernen. Und ja, das ist sicherlich so, dass es gibt ja eigentlich niemanden, der beide Bereiche so richtig berücksichtigt zusammen. Also, sondern man hat ja Athletiktrainer, Physios, Ärzte, die sich halt, in der Regel hört es damit auf, wenn man sagt, ja, ich kann die Spielerin freigeben, die ist belastbar. Dann haben wir ja auch einen Sportpsychologen, der die andere Seite vielleicht betreut, mit dem ich im Austausch bin und war und in wo wir zusammengearbeitet haben. Und klar, versuchen die sich gegenseitig irgendwie so mitzunehmen, aber ich glaube, es wird einfach häufig noch getrennt gedacht und das ist einfach nicht so. Und das habe ich jetzt dann auch im Laufe der letzten Wochen irgendwann gemerkt. Also zu Beginn weiß ich, also so diese Frage, wie geht's dir, ist natürlich seitdem anders geworden. Also viele Leute sind ja dann auch so, kommen dann und schauen einem wirklich so in die Augen und sind so, Mala, wie geht's? Die wollen wirklich dann wissen, hey, ist alles wieder okay? Und mit der Sorge auch, dass es nicht okay ist, werde ich dann gefragt. Und dann ist mein Impuls immer gewesen zu sagen, nee, also wirklich gut, also körperlich wieder richtig gut. Aber ich habe das selber immer so getrennt. Und ich habe aber auch erst hinterher gemerkt, ja, aber ich habe das auch so gemacht, weil ich selber so zwiegespalten war. Ich habe gemerkt, ich bin fit und gleichzeitig wusste ich, irgendwas fehlt noch. Aber so das zu benennen und dann auch sagen zu können. Im Nachhinein hätte ich vielleicht gesagt, mir geht's schon wieder gut. Ich bin sicherlich auf einem guten Weg. Kleinigkeiten so im mentalen Bereich fehlen mir noch. Also so das so ein bisschen vielleicht besser benannt.
Es zeigt einfach nur wieder, was wir versucht haben in den letzten Wochen auch rauszustellen. Ja. Im Profisportbereich ist das Körperliche und das Mentale absolut gleichzusetzen. Mhm. Das eine geht nicht ohne das andere. Und letztendlich, du hast gerade den Mut auch zu sagen, vielleicht hätte ich es anders kommunizieren können auch. Ich habe es auch oft genug gesagt. Wahrscheinlich hätte ich es ein bisschen leichter gehabt, wenn ich offener mit diesen Themen umgegangen wäre in meiner Karriere. Auch da, vielleicht kommen wir dahin durch genau solche Gespräche, dass es in der Zukunft ein bisschen anders läuft. Gab es denn für dich irgendwie den Moment, wo du zu dir selbst gesagt hast, okay, jetzt bin ich voll wieder da?
Es gab dann schon den Moment, ich habe ja dann 2 Spiele in der 2. gemacht, was mir sehr gut getan hat, einfach so ein bisschen fernab von dem Druck, das Spiel genießen und habe dann gemerkt, im Training, ich bin voll da und ich kann mich auch diesem Training aussetzen. Also ich meine, bei Bayern ist einfach, du musst halt jedes Training voll da sein und das habe ich von Anfang an auch gemacht, aber irgendwann war halt der Moment, wo ich auch wieder Bock drauf hatte.
Ja.
Und das habe ich schon gemerkt und dann ging es mir in dem Fall auch besser. Da würde ich sagen, ich war wirklich fit genug, um auch mein Comeback dann auch zu geben oder ja halt wieder zu spielen und dann auch eben dem Trainer gesagt, ich bin jetzt wieder bereit. So. Trotzdem habe ich jetzt gegen Ende der Saison gemerkt, ich wusste dann jetzt einfach, ich brauche jetzt aber noch ein paar Wochen, um nachzuarbeiten. Aber jetzt diesmal eigentlich voll positiv so, weil ich habe das gelernt so ein bisschen, habe das halt aus dem letzten Jahr wirklich mitgenommen und habe halt auch gesagt, ich will mir die Zeit jetzt auch geben, während Fußball pausiert, zu schauen, was es noch gibt, was noch drüber nachdenken gibt, zu besprechen. Der Podcast ist auch ein Teil davon, nochmal so ein bisschen drüber zu reden, einfach zu schauen, wo vielleicht noch offene Baustellen sind. Und das habe ich mir vorgenommen. Bin da auch froh, dass die Pause sehr lang ist, weil ich auch weiß, jetzt, dass dieses mentale Arbeiten eben auch Arbeiten ist und Kraft kostet und nicht das Gleiche ist, wie einfach in die Sommerpause zu gehen und Urlaub zu machen. Hm. Ja, aber das ist jetzt gerade so, wo ich dran bin.
Das wäre auch nochmal eine Frage gewesen. Du hast jetzt gerade euren Teampsychologen auch angesprochen. Bist du im ganzen Prozess begleitet worden? Hattest du von Anfang an auch professionelle Hilfe? Hast du die in Anspruch genommen? Wann wusstest du, dass du sie in Anspruch nehmen möchtest? Das würde mich noch total interessieren.
Ja, ich hatte viele AnsprechpartnerInnen in der Zeit. Ich wusste von Anfang an, ich habe Martin, eben unseren Teampsychologen, an meiner Seite. Und wir waren natürlich dann auch im engen Austausch. Und dann hatte ich zum Beispiel auch eine gute Freundin aus der Heimat, die tatsächlich sogar ein Jahr vor mir eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und in ihr habe ich dann aber natürlich jemanden gefunden, die so alt wie ich ist, die ich gut kenne, wo ich mir dann auch viel Hilfe holen konnte oder wo wir viel sprechen konnten. Und sie hat auch von Anfang an gesagt, such dir Hilfe. Also auch, obwohl du vielleicht denkst, du brauchst es noch nicht. Dann habe ich mit Martin eben besprochen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten gemeinsam und wenn entweder er oder ich das Gefühl haben, wir sind aber an einem Punkt, wo wir extra Hilfe brauchen von einem Psycho-Onkologen, der halt eben besser geschult und ausgebildet ist und der nicht mit Sport vielleicht auch zu tun hat, dann machen wir das und waren da halt sehr offen und haben immer wieder geschaut und das habe ich jetzt am Ende nicht gemacht. Ich glaube, ich wurde einfach gut begleitet, selber auch gut begleitet und die Möglichkeit wäre die ganze Zeit da gewesen und wir haben immer drüber gesprochen.
Ja, krass.
Ich bin,
ja, Fabi sitzt mal, immer noch sprachlos.
Ja, nee, sprachlos nicht. Ich hätte gefühlt, könnte ich mich noch 4 Stunden mit dir in den Raum setzen, weil ich kann gerade total viel von dir auch mitnehmen, obwohl uns beide über ein Jahrzehnt trennt im Alter. Ne? Mhm. Also das zeigt einfach nur mal wieder, dass man durchaus auch von jüngeren Menschen was lernen kann im Umgang mit solchen Situationen. Also ich finde, hier sitzt gerade eine bemerkenswerte junge Frau einfach auch, die sehr selbstreflektiert auch ist und auf die Situation
total
zurückblickt. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen beeindruckt.
Mich würde auch noch interessieren, Maler, das war ja jetzt natürlich ein einschneidendes Erlebnis erstmal. Das ist sicherlich auch was Lebensveränderndes. Was würdest du denn sagen, inwieweit hat das Ganze auch dein Leben beeinflusst und verändert und auf welche Dinge blickst du vielleicht auch mit einem anderen Blick mittlerweile?
Auch bezogen auf den Fußball vielleicht,
ja,
also auf den Sport.
Je weiter ich jetzt weg bin von der Diagnose und auch von dem Comeback, desto mehr kommen auch Gedanken, wo ich sage, ja, vielleicht wirklich. Am Anfang habe ich immer gedacht, nee, keine Ahnung, Mann, ich fühle mich genau wie vorher. Aber ich glaube, das kommt jetzt mit der Zeit. Ich habe sicherlich eine Menge gelernt. Aber so Es haben auch welche gesagt, hast du jetzt vielleicht weniger Druck, weil du das Gefühl hast, Fußball ist ja gar nicht so wichtig. Nee. Mhm. Also ich habe eigentlich eher noch mehr Ehrgeiz, weil ich halt gemerkt habe, wie es ist, wenn man Dinge nicht in der eigenen Hand hat, dann ist es scheiße. Aber beim Fußball habe ich die Dinge ja in der Hand und dann will ich sie auch noch besonders gut machen. Also ich habe viel mehr im Kopf dieses, da kannst du Dinge kontrollieren. Also es ist eigentlich ein gutes Gefühl, weil man merkt, man hat richtig Einfluss. Gleichzeitig natürlich ist das auch ein Druck, den man sich selber wieder ein bisschen gibt vielleicht, weil man dafür verantwortlich ist, ob man gewinnt oder verliert. Aber ich finde das eigentlich sehr positiv. Aber deswegen habe ich jetzt nicht vorm Spiel das Gefühl, ja, gibt Schlimmeres im Leben, als jetzt hier zu verlieren. Aber das ist so und das ist auch gut, dass es so ist. Aber das Spiel an sich bedeutet mir deswegen nur noch mehr.
Weißt du, warum mich das auch ein bisschen erinnert? An die Folge mit Dr. Leon Winscheid, den du ja übrigens auch ganz gut kennt. Ihr habt euch auch schon kennengelernt. Er hat gesagt, es kann manchmal sein, dass im Leben dann die Emotionen und Dinge einfach wie so ein Mischpult sind. Und manchmal verschiebt sich ein Regler nach oben, einer nach unten. Und gerade solche Ereignisse wie bei Fabi damals die Panikattacke und wie bei dir jetzt die Erkrankung, hat das dann auch dazu geführt, dass vielleicht diese Regler sich in irgendeiner Form auch verstellt haben? Oder hast du das Gefühl, du musst Dinge auch wieder zurückstellen vielleicht?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das sicherlich währenddessen das sehr chaotisch war oder sich sehr gedreht hat. Was ich ja auch gesagt habe, mir war es zwischendrin auch total egal, ob wir gewinnen oder verlieren.
Genau, eigentlich total widersprüchlich zu dem, wie du jetzt darüber denkst. Ne? Wenn du sagst, der Druck ist jetzt sogar fast noch höher.
Genau, so dieser eigene Anspruch. Ja, und ich glaube, dass so meine persönlichen Regler ich sicherlich auch verstellt habe, weil ich was gelernt habe über mich und über alle drumherum. Ich studiere ja auch nebenbei und es hat mir einfach nochmal gezeigt, dass das viel wert ist für die emotionale Sicherheit, dass man eben nicht nur Sportlerin ist, sondern dass man ja seine Identität auf verschiedene Säulen setzt, damit nicht einfach was wegbricht und einem wirklich alles weg unter den Füßen wegbricht. Und das habe ich von Anfang an aber so gemacht. Und ich glaube, das hat mir gezeigt, dass ich da auf dem richtigen Weg sowieso war.
Bei der Geschichte von Mala kommen wir um ein Konstrukt gar nicht herum, und zwar Resilienz. Das bedeutet ganz kurz gesagt psychische Widerstandskraft. In der Psychologie meint Resilienz die Fähigkeit eines Menschen, mit Krisen, Verlusten, Bedrohungen oder chronischem Stress so umzugehen, dass er oder sie psychisch nicht zerbricht, sondern sich oft sogar weiterentwickelt. Es geht nicht um Unverletzlichkeit, sondern um die Fähigkeit, aus Verletzlichkeit neue Stabilität zu gewinnen. Teilaspekte von Resilienz sind neben Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Wachstum auch Schutzfaktoren. Mala beschreibt diese eindrucksvoll. Sie bekam Unterstützung durch ihr soziales Umfeld, doch sie hat sich auch selbst unterstützt, durch Optimismus, eine reflektierte und positive Selbstwahrnehmung und durch den Einsatz von Bewältigungsstrategien. Dadurch hat sie sich, wie sie selbst so schön sagt, selbst auch gut begleitet. Eine weitere wichtige Rolle hat sicherlich der Fußball eingenommen. Während die Krankheit als unkontrollierbar erlebt wurde, bot der Fußball einen Raum, in dem Mala wieder handlungsfähig war. Ganz im Sinne resilienter Bewältigung. Fußball wurde zum Anker von Kontrolle, Identität und Selbstwirksamkeit und damit zum wichtigen Baustein der Resilienz. Auch in Zeiten von Unsicherheit hat Mala sich an die Situation anpassen können und dabei sogar auf dem Platz Höchstleistungen erbracht. Wir können also wirklich festhalten, Mala ist das Paradebeispiel für Resilienz.
Ich bin nach wie vor schwer beeindruckt. Vielleicht kann ich da kurz die Möglichkeit nutzen. Ich habe ja im Intro darüber gesprochen, du warst auf der Marienschule, ne? So, ich habe ja versucht, im Vorfeld möglichst viel über dich rauszufinden. Ich lese mal kurz zwei Sätze vor, die sind ein paar Monate her. Da hast du sie gesagt: Ich glaube, dass die Schule mir sehr viel geholfen hat, der Mensch zu werden, der ich heute bin. Und der Mensch, der man an der Schule war, wie da mit einem umgegangen wurde, versucht man irgendwie auch weiter zu sein. Ich möchte nur sagen, Richtung Marienschule, falls da jemand zuhört, ihr habt ganz, ganz viel richtig gemacht bei Mala Groß.
Auf jeden Fall. Also bleibe ich auch bis heute dabei, aber ich glaube, ja, also das, was ich da gesagt habe, in der Schule durfte jede ihr Talent mitbringen. Also ich habe Fußball gespielt und ich war da auch, glaube ich, die allererste und es hat auch keiner gewusst, wie man sowas macht. Und dann muss ich dir nicht sagen, mit U-Nationalmannschaften in der Oberstufe und so, man ist irgendwie nicht da oder keine Ahnung und das fordert viel Unterstützung. Und ja, es wurde mir viel gesagt, vielleicht vielleicht auch aufs Internat oder irgendwie Sportschule. Ja, ich habe mich einfach wohlgefühlt und es haben alle mitgemacht. Und das war das, warum ich dann auch dort bleiben wollte und wo ich dann unterstützt wurde, aber gleichzeitig war wie jeder andere. Mhm. Und ich glaube, da habe ich schon auch genau das, was ich vorhin gesagt habe, gelernt. Man soll sich um seine Talente kümmern, aber wenn es vielleicht auch mehrere sind, ist das vielleicht auch ganz gut. Ja, um einfach ja, mehrere Standbeine zu haben, die einem irgendwie Sicherheit geben. Und somit Mathe und Physik LK in der Schule gemacht und studiere jetzt Maschinenbau und ich weiß, ich habe da halt immer was.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich persönlich hoffe, dass diese Folge ganz, ganz viele Menschen hören, weil ich finde, dass man unfassbar viel von dir mitnehmen kann.
Ja.
Unfassbar viel. Ich bin sehr beeindruckt, nachhaltig. Und also ich kann wirklich nur ein ernst gemeintes, aufrichtiges Danke dafür sagen, dass du auf die Art und Weise heute mit uns darüber gesprochen hast. Und eigentlich stand es nicht bei mir auf der Liste, mal ein Spiel der FC Bayern Frauen noch anzugucken, aber ich werde...
Machen wir zusammen,
ja, Turit, wir gehen auf jeden Fall Maler nochmal Fußball spielen sehen. Ja,
ja, machen wir so. Ja, Maler, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja in der Sommerpause, haben wir schon gesagt, trotz Klausurenphase jetzt in der Uni, auf die du dich natürlich auch vorbereiten musst. Nein, Spaß beiseite. Danke, dass du hier warst. Danke für deine Offenheit. Du hast uns viel gegeben. Ich denke, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und wenn es für dich vielleicht auch was gebracht hat, weil du hast ja gesagt, es ist auch immer wichtig, über Dinge zu sprechen, dann freuen wir uns darüber auch und sagen Dankeschön.
Danke.
Danke von meiner Seite für die Einladung, dass ihr mir den Raum hier gegeben habt und ja, ich hoffe auch, dass ich den Leuten was mitgeben kann. Jetzt habe ich noch eine Sache, eigentlich sind wir ja fertig, aber weil mir das wirklich wichtig ist, du hast mich ja vorhin auch mal gefragt, wie so die Öffentlichkeit reagiert hat und ich habe ja gesagt, wie positiv das für mich war. Und ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, dass Leute, die vielleicht auch erkrankt sind, so ein bisschen dieses Gefühl haben, ach krass, jetzt ist da mal eine, die ist ein bisschen bekannter und die kriegt jetzt plötzlich Unterstützung. So, ich hoffe, dass eben das, was du jetzt gesagt hast, und das hört sich für mich sehr gut an und ich hoffe, es ist wirklich so, dass ich den Leuten auch Hilfe geben konnte durch das, was sie vielleicht von mir sehen könnten und was sie hören könnten und vielleicht auch sich dadurch gestärkt fühlen, was eben von der Öffentlichkeit kommt und nicht dieses ein bisschen negative Gefühl bekommen. Sondern ja, das ist für, ich glaube, für alle da ist, die halt diese Krankheit irgendwie in welcher Form auch immer durchmachen müssen. Und ich freue mich, wenn ich was mitgeben konnte.
Hast du auf jeden Fall. Danke dir, Maler.
Punkt. Ja, danke.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Dieses Gespräch wird uns noch lange begleiten. Malers Worte haben uns tief bewegt. Und wer zugehört hat, der hat gespürt, da spricht jemand, der nicht nur etwas erlebt hat, sondern auch den Mut besitzt, offen und reflektiert darüber zu sprechen. Besonders die Passagen rund um ihre Diagnose sind uns wirklich, wirklich unter die Haut gegangen. Doch es war nicht nur das, was sie erzählt hat, sondern vor allen Dingen das Wie. Ungeschönt, klar und trotzdem mit beeindruckender innerer Stärke. Sätze wie "Ich habe mich selbst begleitet" bleiben hängen. Darin steckt mehr als nur Mut, es ist die Fähigkeit, sich selbst durch eine Krise zu tragen. Und auch ihre Gedanken zum Gewinnen und Verlieren im Anfangsstadium ihrer Erkrankung berühren uns. Weil sie echt sind, weil sie zeigen, dass es hier nicht um platte Durchhalteparolen geht, sondern um gelebte Erfahrung. Und doch ist Malers Geschichte natürlich größer. Es geht um eine junge Frau, die mit 23 Jahren vor einem Sprung ins DFB-Tor steht und dann mit einer Diagnose konfrontiert wird, die alles verändert. Ihre erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft muss sie deshalb absagen. Kurz darauf erhält sie die Krebsdiagnose, während sie gleichzeitig weiterhin auf dem Platz steht. Dann steht die Welt still und Maler beginnt Schritt für Schritt zurückzukehren. Nur wenige Monate später, das haben wir gehört, steht sie in einem Champions-League-Spiel gegen Lyon wieder auf dem Platz und hält einen Elfmeter. Diese Geschichte sieht jeder. Doch ist nicht viel entscheidender, was dahinter passiert? Sie spricht offen darüber, dass sie mental noch nicht bei 100% war und der Kopf einfach länger braucht als der Körper. Aber sie hört auf sich, sie bleibt geduldig, sie geht diesen Weg in ihrem eigenen Tempo, behutsam und nachhaltig. Wie sie das schafft, mit welcher Klarheit, mit welcher inneren Haltung, verdient tiefsten Respekt. Sie stellt sich nie in den Mittelpunkt, sondern nutzt ihre Stimme, um auf jene aufmerksam zu machen, die keinen Platz in der Öffentlichkeit haben, aber auch täglich kämpfen. Ein Vorbild für uns alle auf so vielen Ebenen. Unser Eindruck? Es ist keine Frage, ob Maler zur Weltspitze gehören wird, sondern nur wann. Ich war ja schon Maler-Fan. Mit Fabi ist heute sicherlich ein weiterer dazugekommen. Wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiterverfolgen. Maler Groß, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht?
erreicht.
Frag mich, wie lange es hält, bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass, Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
Zeit. Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht?